Ja, hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer und Menschen da draußen. Wir sind heute wieder zusammen mit Liviana hier in Frankfurt und Kevin, der uns freundlicherweise wieder unterstützt, zu unserem 7. Podcast Diversitätssensibles Arbeiten in der systemischen Therapie und Beratung. Und diesmal haben wir uns, Liviana und ich, dem Thema verschrieben, einem sehr starken Gefühl. Stephen Marx spricht davon, es ist das schmerzhafteste Gefühl überhaupt, nämlich der Scham. Und weißt du noch, wie wir drauf gekommen sind, das nochmal näher zu beleuchten? Also, weißt du, kannst du dich noch erinnern, Liviana?
Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Und ich erinnere mich ganz genau daran, im Zusammenhang mit kritischem Weißsein, mit der weißen Identität und inwieweit wir damit umgehen, auch in der systemischen Beratung und Therapie, wenn es um Scham- und Schuldgefühle geht, im Zusammenhang mit Privilegierung und Deprivilegierung und so weiter. Und dass möglicherweise da auch viel Scham motiviert ist, im Zusammenhang problematische Situationen nicht zu benennen, sondern eher abzuwehren, also eher so drumherum zu schleichen, ne, anstelle von, okay, das ist ein Fakt, das war jetzt rassistisch, das war sexistisch, wie können wir es verändern, wie können wir Verantwortung übernehmen, also auch handlungsfähig zu werden, und dass diese Abwehrmechanismen, die in uns wirken, viel mit diesem Gefühl von Scham, schambehaftet zu sein, beschämt zu werden, und auch Gründe, einen ganz konkreten Grund benennen zu können, wo Schuld drinne wohnt. Mhm. Ja, so ja. War so ein bisschen.
Mhm. Genau. Ja, uns begegnet das in der Therapie, in der Beratung, in der Supervision, im Coaching seitens der Klienten, aber auch in der Weiterbildung, in der Ausbildung. Ich denke immer dran, wenn es darum geht, ein Video zu zeigen im Jahr 2 oder Jahr 3, in der Therapie- und Beraterausbildung, die Befürchtung der Teilnehmenden, oh, wenn ich dann auf dem Video zu sehen bin, also die Angst davor, möglicherweise beschämt zu werden von anderen, nicht gut genug zu sein, nicht perfekt genug zu sein, nicht systemisch genug zu sein, nicht gut zu wirken, gut auszusehen, also peinlich berührt zu sein, dass viele es vermeiden, sowohl in Live-Klienten mitzubringen oder sich ungern videografieren lassen, auch Klienten und sich ungern videografieren lassen, und so der Weg gewählt wird, ach, lieber ein Audio, ne? So, ja. Und das auch nochmal, Scham und Beschämen, dass das eigentlich zwei verschiedene, also Paar Schuhe sind, ne? Und dass da auch nochmal so eine Unterschiedsbildung ist. Ja, finde ich ganz spannend.
Ja, wir sind ja hier im Systemischen Zentrum, auch als DozentInnen sind wir ja in einem Bildungsschulkontext, und wenn du das Stichwort Schule sagst, ja, so, und ich denke auch nochmal so zurück, ja, an Klassenraum, an Bildungsräume, an der Universität, also, ne, wo Menschen, unsere Teilnehmenden, durchlaufen sind und was wir für Erfahrungen in uns haben mit, du bist richtig, du bist falsch, geh bitte nach vorne und zeig dich. Also wie auch Beschämung eingesetzt wird, um Autorität aufrechtzuerhalten, oder auch wie Räume gestaltet sind, ne, so, ja.
Ja, also Stephan Marx, also die tabuisierte Emotion Scham, spricht in seinen Büchern und in seinen Vorträgen, erzählt er immer so ein Beispiel, was ich auch noch aus meiner eigenen Schulzeit kenne und auch viele Teilnehmende berichten, dass Kinder, Schüler nach vorne geholt werden, um eine Aufgabe zu berechnen oder zu errechnen, zu bearbeiten. Und dann rutschen ihnen so Begriffe aus dem Mund raus, oder sie machen die Aufgabe nicht korrekt, und wie dann mit richtig und falsch geurteilt wird und sie wieder zurückgeschickt werden auf ihre Plätze und dann beschämt werden, ja, ne, war wohl nix, sechs Sätzen oder so, oder eine Schulkameradin von mir, die hat im Physikunterricht was errechnen sollen. Und der rutschte dann der Begriff Scheiße raus, ne? Und der Lehrer sagte dann, okay, das kannst du hier in deiner Gosse-Sprache gerne pflegen. Ich weiß nicht, wo du herkommst, was du für ein Elternhaus hast. Bitte verlass hier die Tafel, setz dich hin.
Ja.
Und die ist dann mit hochrotem Kopf. Mhm. Also Scham ist auch mit einer körperlichen Reaktion häufig verbunden. Nämlich wir erröten.
Ja. Ja? Wir sind unter extremem Stress. Ja. Ne? Ja. Also sind super viele Stressfaktoren, die sich somatisch auswirken. Ja. Und du hast gerade auch schön mit deiner Beschreibung die intersektionale Perspektive so sichtbar gemacht. Ne? Mhm. Also Scham wohnt, wenn wir das jetzt so machtkritisch betrachten, in ganz vielen Ungleichheitsbeziehungen. Mhm. Ne? Also Menschen, die in Armut leben, ne? So Scham, Peinlichkeit kennen, und Menschen, ne, die im Reichtum leben, auch die Kategorie Geschlecht.
Mhm.
Na, ich kenne das, du hast gerade von Supervision gesprochen, ich kenne das viel aus meiner Paar- und Familientherapiepraxis, wenn es um Intimität geht, um Nacktheit, um ja auch Sexualität.
Bodyshaming.
Ja, ne, also Körpergrößen, auf jeden Fall. Ne, bin ich schön, ne, sich zu berühren. Und so weiter. Das ist, ja, ich glaube, dass alle Menschen das kennen. Also das, ne, ist ein,
ja, du lernst ja so. Ja, du lernst ja ab Mitte des zweiten Lebensjahres mit dem Wachstum einer bestimmten Körper, Gehirnregion, die uns befähigt zur Selbstobjektivierung, dich zu schämen.
Mhm.
Ja, also und weil wir sind als Menschen fähig, auf uns selbst zu blicken, was andere Lebewesen nicht so gut kennen. Und Scham wird ausgelöst und dann geschieht eine Körperreaktion, also dieses Einigeln, ja. Mhm. Was ich, was eine Übung, die ich von Stefan Marx übernommen habe in den Seminaren, Skulpturen zu bauen, bei dem Thema Scham, und dann die Teilnehmenden einlade dazu, eine Skulptur zu bauen. Wie sieht's aus, wenn sich jemand schämt? Mhm. Und was dann passiert ist, dass sofort so eine Schwere im Raum ist und die Ecken in dem Raum total besetzt sind. Mhm. Also Menschen drehen sich weg, Menschen wenden sich ab, igeln sich ein mit dem Gesicht zur Wand.
Das ist ja auch so Begriffe wie, ich würde gern im Erdboden versinken. Mhm. Ah, wie kann ich mich hier dünn machen?
Mhm.
Ne? Ach, wie lässt sich was verflüssigen? Also auch ein Schweigen, etwa eine Stille, spricht, also was laut wird, wenn Stille im Raum ist, ist, könnte als Hypothese Scham sein. Und das ist oftmals so, weil die Angst, dass es zu mir rutscht, jetzt könnte ich drankommen, jetzt könnte ich beschämt werden. So, und dann ist es so gebrochen mit einer möglichen Solidarisierung oder sich zu verbünden. Ja. Ne? Und ich glaube, da unterstützen uns in der Systemik sehr viele Beispiele aus feministischen Erfahrungen, ne, diesem Yo te creo, ich glaube es dir, es ist mir auch passiert, ich wurde auch berührt, ohne dass ich es wollte.
MeToo-Bewegung.
Die MeToo-Bewegung, ne? Genau. Und auch nochmal, ich möchte es betonen, weil also Scham können wir auch als Schamfamilie betrachten, dass da so viel drinnen wohnt, gemeinsam in einem Gebäude, ne? Also peinlich berührt zu sein, dass Grenzen überschreiten werden, auch schüchtern zu sein, sich nicht zu trauen, weil kein Vertrauen da ist. Das ist etwas, was wir über die Klienten, TherapeutInnen, SupervisorInnen, Teambeziehung erarbeiten müssen, dass Schüchternheit überwunden werden kann, dass ich mich quasi zeigen kann mit dem, was ich bin, auch mit meiner Scham, also nicht in die Ecke gehe. Und ich finde, da ist wieder Körpersprache, nonverbale Kommunikation auch für uns in unserer Arbeit sind sehr deutsame, bedeutsame Hinweise. Und wie, ne, also wie können wir das mit besprechbar machen wieder? Genau, es ist noch viel mehr als das peinlich berührt, schüchtern und so weiter, ne? Also
Also ich wollte gerne mein Beispiel aus der praktischen Lehre nochmal also zu Ende führen. Was das Ergebnis ist, dass klar wird, Scham ist was, was entsolidarisiert,
ja,
trennt und isoliert,
ja,
und einsam macht. Also, ja, wenn wir drüber sprechen, welche Gefühle habt ihr? Mhm. Abgespalten sein, einsam sein, entsolidarisiert, mhm, sein, sich isoliert fühlen, sich getrennt fühlen.
Abgegrenzt, ja, ausgegrenzt,
das erleben
diskriminiert.
Das erleben dann die Teilnehmenden, ja, solange, mhm, wir keinen bewussten Umgang damit haben.
Ja, genau.
Sobald ein bewusster Umgang passiert, mhm, wir das verbalisieren, verändert sich das ein Stück weit. Ja,
ja.
Und also die deutsche Sprache ist ja auch, ne, sie schämt sich, er schämt sich. Die sich schämende Person so kreist um sich selbst. Es hat, mhm, auch, also Stefan Marx spricht sogar davon, dass Scham auch oder beziehungsweise hinter narzisstischen Störungen auch Scham steckt.
Ja.
Ja, das, ja, finde ich auch nochmal einen sehr, sehr interessanten Gedankengang.
Ja, ja, eben, ich halte das mal hier in die Kamera, weil wir uns sehr viel hier auf Stefan Marx beziehen, mhm, werden in diesem Podcast. Und ich habe hier die Neuauslage und überarbeitete Ausgabe mitgebracht, die tabuisierte Emotion, Scham von Stefan Marx. Und er arbeitet viel auch in dem Zusammenhang die deutsche Geschichte auf mit vielen Historikern und Historikerinnen, die den Nationalsozialismus, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg bis hin zum Dreißigjährigen Krieg im 16. Jahrhundert und, ne, auch so, mhm, die Phasen von Generationen wie The Lost Generation, die zertrennte Gesellschaft und so weiter, also wo aus den besiegten, zerstörte Familiensysteme entstanden sind durch traumatisierte Männlichkeit, ne, der Soldaten und so weiter entstanden sind. Und ich würde da auf jeden Fall gleich auch nochmal mehr zu sagen.
Mhm.
Ich finde die Frage ganz spannend, die ich gerne auch im Zusammenhang in unserem Seminar Diversitätsbewusstsein der systemischen Beratung und Therapie stelle als Einzelreflexionsarbeit. Und unsere HörerInnen und ZuschauerInnen, wenn ihr wollt, wenn sie möchten, könnt ihr das mal ausprobieren, Pause klicken und kurz ein paar Notizen machen zu der Frage, woher kenne ich Scham? Wann habe ich das letzte Mal eine Schamsituation erlebt? Was ist in meinem Körper passiert? Wie bin ich damit umgegangen? Was war wichtig, um damit weiterzugehen? So, welche Personen haben sich vielleicht solidarisiert und so weiter?
Und welchen Abwehrmechanismus habe ich bei mir gemerkt,
ja,
wenn ich das Gefühl hatte, ich wurde beschämt?
Mhm.
Und in welche mögliche Vermeidungsstrategie bin ich gegangen oder habe, mhm, ich gewählt?
Ja.
Also nach dem Gefühl, beschämt worden zu sein.
Mhm.
Ja.
Ja.
Mhm.
Genau, könnt ihr euch ein paar Notizen machen, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Selbstreflexion. Und
ja, Scham ist eine existenzielle Angst. Und wir haben nicht gelernt, mit Scham umzugehen.
Mhm.
Also wir sagen nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin ein Fehler.
Mhm.
Ja, Scham macht dumm. Mhm. Scham, mhm, ist wie ein Schock, mhm, der höhere Funktionen im Gehirn zum Entgleisen bringt. Was passiert? Wir rutschen runter ins Reptilienhirn, ja? Also hier Frontallappen ist gar nicht mehr aktiviert und neurobiologisch ist Scham ein sehr fehlregulierter Zustand, ja? Also Parasympathikus und Sympathikus High Level und sonst gleichen die sich ja ständig ab und aus, ja? Und weil alles andere ist unerträglich. Ne? Und Scham gibt es und die Frage ist, wie wollen wir damit umgehen? Weil Scham ist auch eine eigene Leistung und die gilt es anzuerkennen. Ja, also das Scham birgt eine unheimlich wichtige Lernchance und da stecken unheimlich viele Impulse drin. Nur, und es gibt auch ein gesundes Maß an Scham. Also weiß ich nicht, wenn das Glas so zur Hälfte oder drei Viertel voll ist, dann kann der Mensch noch Scham ertragen. Aber wenn das Glas schon voll ist, dann läuft es über. Ja, und um Scham beschämt Beschämungsgefühle oder Schamgefühl abzuwehren oder abzustoßen, greifen Menschen zu Gewalt, treten andere, schlagen andere, zum Beispiel Schulsituationen im Sportunterricht, ja, Beobachtung, ne, also in der Lehrerweiterbildung, Ausbildung, Sportlehrer, wird das Thema Scham nicht behandelt. Aber es ist ein existenzielles Thema für Jugendliche in der Pubertät. Als Lehrer, wenn ich damit umgehe im Sportunterricht, da, ne, wir wachsen heran, Hormone, wir riechen anders, wir bewegen uns anders, der Körper verändert sich, sehr schambesetzt. Mhm. Aber es kommt in der Lehrerausbildung nicht vor als Thema.
Naja, die Motivation, Scham abzuwälzen von sich, im Sinne von, ich wurde selbst beschämt, ich habe Scham erfahren, ich schäme mich. Das ist ja eng gebunden auch an eine Täterrolle, um Scham abzuwälzen. Bin ich gewalttätig, also beschäme ich weitere Menschen. Na, diese Spirale zwischen Scham und Gewalt, die können wir ganz oft beobachten, ne, wenn es auch um Missbrauch geht zum Beispiel. Ne? Also wir sind da sehr schnell in einem Themenkomplex drinne, der sehr, sehr gewalttätig ist. Und das möchte ich auch nochmal so betonen, dass das keine leichte Kost ist.
Nee.
Gerade im Zusammenhang mit der protestantisch-christlich sozialisierten Gesellschaft, ne, auch nochmal, wo Körper und Nacktheit sehr, sehr, ne, beschämt wird, was ja auch durch Genesis von Adam und Eva ne, sehr uns gut beigebracht wurde auf der strukturellen Ebene.
Ja.
So, und gleichzeitig, oder ich denke gerade auch nochmal an ein Beispiel, das Marx beschreibt, er hat sehr viel geforscht auch zu dem Thema. Und als die Güterzüge Menschen nach Auschwitz abtransportiert haben, da wurden die Menschen, die Überlebenden interviewt und er beschreibt in seinem Buch, dass gar nicht die Kälte oder der Hunger oder der Durst das Schlimme war, sondern das Schlimmste war, dass Grundbedürfnisse vor den Mitmenschen erledigt werden mussten.
Ja.
So, und ne, wenn es auch um so Dynamiken geht, wenn in Partnerschaft Gewalt reproduziert wird, dann sind wir da ja bei Grenzverletzungen, also ne, wo wieder Scham verursacht wird und gleichzeitig in dieser Dynamik wird versucht, Scham abzuwälzen. Und das ist sehr toxisch, ne, was da miteinander passiert. Und die Frage ist ja, für einen Moment wird Selbstkontrolle verloren. Ne? Also wie Scham erlebt wird, das ist ein Verlust von Selbstkontrolle. Und das muss irgendwie kompensiert werden. Ne? Und gerade auch, um nochmal die Geschlechterperspektive mit reinzubringen, Schamverlust und Männlichkeit können wir nochmal spezifisch denken, im Zusammenhang oder im Unterschied zu Scham und weibliche Sozialisierung. So, ne, ich finde das auch in einer Paartherapie, wie das performt wird, auch was das Begehren angeht, ne, oder wenn es um Intimität geht. Ich habe ein lesbisches Paar gerade in Beratung oder in Paartherapie und es ist ganz, ganz viel Schüchternheit im Raum und das Thema ist nach der siebten Sitzung ist es aufgetaucht so und jetzt sind wir bereit, jetzt ist es uns wichtig, darüber zu sprechen. So, das haben sie von Anfang an mitgebracht. Ne? Und ich habe da mal was ausprobiert. Ich bin über die Körpergeschichte gegangen. Ich habe sie gefragt, was ihre Körpergeschichte ist. Und dann haben sie ganz viel geteilt von ihrer Erziehung und das darf man nicht. Und Sexualität ist dann, wenn man verheiratet ist mit dem Mann, also ne, so die Ehe und auch dörflicher Kontext und städtischer Kontext ist bei den beiden unterschiedlich. Und das finde ich sehr bemerkenswert und wichtig, wenn wir über Scham reden. Hier so die Sozialisierung über Körper, über Sexualität und auch, es ist ein Gefühl, das transgenerational so stark weitergegeben wurde und wirkt. Und auch da, finde ich, beschreibt Marx wirklich toll, und ich sage nochmal dieses Wort im Sinne der Lost Generation, wie das über das Familiensystem weitergegeben wird. Ne, in der Erziehung, beziehungsweise Schule, Bildung ist ja auch ein Erziehungsort. Mhm. Und bezüglich, du hattest es vorhin angesprochen, der Fehlerkultur, das darfst du machen, das darfst du nicht machen und so. Und ich hatte ja vorhin, als wir drüben saßen, haben wir auch ein bisschen von unserer Schulzeit erzählt. Mhm. Und ich hatte berichtet, dass wir in so einem Schulabschlussjahr hatten wir die Idee, ich habe in meiner Jugend, als ich 12, 13 war, es geliebt, schon Theater zu spielen, und wir haben so Hip-Hop und Street-Dance gemacht zu Destiny's Child, also auch so Musik, die uns in unserem pubertärenden Körpern empowern kann als weiblich sozialisierte Menschen. Und das war eine Erfahrung von einer sehr strengen, auch sehr katholischen Lehrerin. Sie hatte ihre Bluse immer bis ganz oben zugeknöpft. Also es war wirklich, wenn ich so auch an ihre Körperperformance denke, sie hatte immer Hemden an, bis ganz oben zugeknöpft. Und das sagt ja was über einen Menschen, ne? Und so, ne, wann wird's irgendwie ein bisschen entspannter, so, wenn wir, ne, wenn die Scham ein bisschen abnimmt. Und auf jeden Fall hatte sie uns verboten, so Musik zu spielen, so Boxenmusik, ja. Und dann haben wir uns gefragt, ja, was machen wir? Aber wir haben uns schon mit der Idee angefreundet, so, hey, wir machen unsere Duo-Hip-Hop-Performance am Schulfest. Wie geil ist das denn? Und ich hatte dann zum Glück meine Mutter im Background, die an mich geglaubt hat, die mich unterstützt hat, ne, also sich solidarisiert hat, gesagt hat, so, hey, ich habe eine Idee, euer Tanz ist so super, klar, führt ihr denn auf? Lasst uns doch mal jemanden anhauen, der Klavier spielt. Dann hat der Destiny's Child auf dem Klavier gespielt und wir haben dazu Hip-Hop getanzt auf dem Schulfest. Und das war ein empowernder Moment. Ja, ich werde das nie vergessen. Und natürlich haben wir damit was, also einen neuen Standard gesetzt. So, ja, das war, hey, wir können zu Klaviermusik, die klassisch eingeordnet wird, können wir sowas wie Hip-Hop machen. So, und das war ein Gefühl von, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir haben unterstützende Menschen um uns herum und uns fällt was ein. Wir werden kreativ und dafür gibt es wieder Anerkennung. Und darin steckt die Chance. Das möchte ich gerne auch an dem Beispiel nochmal so unterstreichen, dass wir alle dieses Gefühl kennen von, ne, schüchtern, beschämt, verlegen auch zu sein. Ne, rot anzulaufen und so, ne, auch bei so positiven Gefühlen wie verliebt sein, ne, zum Beispiel. Ja. Und die Chance liegt genau darin, ja, wenn wir wieder gesehen werden und wenn etwas daraus entsteht und Anerkennung und Wertschätzung existiert. Und das können wir auch auf die Arbeitsmanagement-Unternehmenswelt gehen. Ne, dass die Anerkennung und Wertschätzung von der Arbeit, die getan wird, dass sie stattfindet.
Ja, Neugier als Heilmittel. Also wo will die Scham hin? Die Scham will ein Gefäß der Würde und Supervision, Therapie, Beratung, Team, Coaching als Raum der Würde zu etablieren seitens unserer als Coach, als Supervisor. Menschen brauchen Anerkennung, ja. Ohne Anerkennung gehen wir zugrunde, ja. Also ein gutes Seminar entsteht aus der Aufmerksamkeit aller, ja. Also durch Freude werden vermehrt Hormone ausgeschüttet. Ein Aspekt von, wie wir Scham als Chance nutzen können oder als Teil der Menschenwürde, dass wir zum einen also Anerkennung zollen oder geben, also sieh mich, ja. Dann der zweite Aspekt ist Schutz, das Bedürfnis nach Intimität, was kann ich zeigen, was nicht, ist das hier ein geschützter Raum, dass wir das herstellen, ja, das, und das ist auch so ein Spannungsfeld zwischen Anerkennung und Schutz, also Privates in die Öffentlichkeit zerren, bedeutet Schutzverletzung und Beschämung. Ja. Ja? Und viele Menschen wissen nicht, sich zu schützen. Ja.
Also, und das ist schon auch seit dem, also ne, so ungefähr seit dem zweiten Lebensjahr eines Menschen, gerade im Zusammenhang mit dem Grundbedürfnis auf Toilette zu gehen, ne? Die Menschenkinder lernen, das selbstständig zu tun.
Ja.
Und da fängt es an. Im Zusammenhang auch mit Körper, das Wahrnehmen dieses Gefühls.
Ja. Ja, und als dritten Aspekt, also Zugehörigkeit. Ne?
Ja, ganz wichtig.
Also, das hier, also ist meine, bin ich Teil von etwas? Bin ich anerkannt? Fühle ich mich zugehörig? Werde ich gesehen? Und das ist als vierten Punkt, Thema der Scham, Integrität, ja? Also, dass die eigenen Werte nicht verletzt werden, ja? Also, bei Scham werden die eigenen Werte verletzt. Das heißt also, wenn wir bleiben uns vielleicht selber was schuldig und wir werden Zeugen von Unrecht und jeder schämt sich, ne? Also, Scham entsolidarisiert und ist auch so ein perfides Machtinstrument, also Menschen dann dazu zu zwingen, die eigenen Werte zu verletzen. Mhm. Ja, also dein Beispiel mit den Zügen, Transportation ins KZ oder andere Beschämung öffentlich im öffentlichen Raum. Also das heißt, wir brauchen Strukturen, die eigenen Werte zu wahren, und wir sind, denke ich, gehalten in unserer Profession, so einen Raum der Würde zu schaffen für die KlientInnen, wo gewahrt wird, also wo die Achtung vor den Werten passiert. Scham ist wie eine Tür.
Ja.
Ne? Also,
und 748 in der Erklärung der Menschenrechte, ne, ist es ja der erste Satz, so die Achtung der Würde der Menschen. So, und das ist direkt eben nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus, wurde das aufgenommen, wurde das zu unseren Menschenrechten erklärt. Und ich finde das, also ne, es ist sehr bemerkenswert für diese Zeit, dass es dran war. Und gleichzeitig ist es geschrieben und das Gefühl ist immer noch da. Also das ist tief und das ist sehr, sehr alt. Und es ist so dienlich, es ist so nützlich, damit zu spielen. Weil es Machterhalt garantiert. Und damit wurde zu bestimmten historischen Momenten, es wurde eingesetzt und es wurde bewusst eingesetzt. Hitler hat die ganzen, so seine Reden so konzipiert, nicht inhaltlich, sondern im Raum, dass viele Menschen das Gefühl hatten, ich sehe, sie werden gesehen, sie werden von ihm direkt angeschaut. Ja. Ne? So. Also ich sehe dich in deinem Schmerz als Mensch, und das zu einer Zeit von Wirtschaftskrise, von ja Beschämung durch Armut und so weiter. Auch, ich habe so ein anderes Bild gerade. Wir haben mal ein Theaterprojekt gemacht in Indien. Und dann war ich auf so einem Markt irgendwie, wo auch viele Touristen waren, und da war so ein Amerikaner und er hatte irgendwie so ein Bündel Geld in der Hand. Und hat dann so abgezählt und hat irgendwie so einen Schein daraus genommen, um irgendwas zu bezahlen. Und das ist für mich so ein Bild von der Beschämung, von armen Menschen, die da, weiß ich nicht, was verkauft haben, irgendwie ein Obst oder so. Und du stehst quasi da in dieser Positionierung und also.
Und du wirst beschämt, weil du arm bist, oder?
Ja,
ne?
Ja. Oder auch so eine Frage wie, wenn wir Betriebsfeiern haben, zum Beispiel, ne, so diese Hierarchisierung ist ja nützlich für etwas und natürlich auch nach Bildungsgrad und so weiter. Und ich frage mich manchmal, warum werden zum Beispiel Putzkräfte, Reinigungskräfte nicht eingeladen? Es ist so ein No-Go-Thema, ne? Ich beobachte es auch im Fitnessstudio. Ich gehe, das ist so, ne, mein abendlicher Ausgleich. Da wird abends gehen dann die Putzkräfte rum und so, das sind fast wie unsichtbar. Ne? So, und das wird ja unsichtbar gemacht.
Keiner spricht mit ihnen, keiner spricht sie an. Ja, sie sind eigentlich nicht existent. Ja?
Ja.
Ja, also das ist ein Phänomen, ne? Also ja. Das,
also ne, diese Beispiele im Sinne der Erhaltung von Machtpositionen, das ist nützlich, um diese Macht aufrecht zu erhalten. So, und deshalb, ne, in Bezug auf, und das ist uns ja wichtig, wenn wir über systemische Beratung, Coaching, Supervision, über die Unternehmenswelt sprechen, ja, mit Führungskräften arbeiten auch. Und auch in der Therapie dürfen wir Scham als strukturell bezeichnen. Ne? Das ist, es hat eine Funktion und wir können, ja, wir können über strukturelle Scham sprechen. Gerade auch zum Beispiel, wenn Menschen, die hochkompetent sind, mit einem universitären Abschluss nach Deutschland kommen oder ne, also mit Migrationsbiografien und aufgrund von Nicht-Anerkennung der Abschlüsse dann als Reinigungskraft arbeiten und in den Gebäuden dann irgendwie im Keller so ihr Zimmerchen haben und so unsichtbar gemacht werden. Da findet Beschämung statt und da findet Ausgrenzung statt und das können wir als strukturellen Rassismus in dem Zusammenhang bezeichnen, weil das Problem liegt daran, dass die Anerkennung
fehlt, der Schutz fehlt, die Zugehörigkeit fehlt. Und was war nochmal das vierte?
Zugehörigkeit.
Integrität, ne?
Und
also das wird nicht gewahrt, ne? Also für ein würdevolles, entwicklungsförderliches Umfeld sorgen, ne? Also was ist diese Botschaft dieser Schamerfahrung? Wir brauchen die. Also wir brauchen noch so eine Erfahrung des Scheiterns, um unseren Weg zu finden, wo er ist und wo er nicht ist, ja? Und oft erkennt man die Scham nicht. Und
in
der forensischen Psychologie oder auch in der Kriminalitätsforschung, ich habe ein ähnliches Erlebnis wie Stefan Marx beschreibt in einem seiner vielen Vorträge. Geh mal über einen Gefängnishof. Ja, er hat beschreibt ein Beispiel, was ich teile, was ich persönlich auch erlebt habe. Aus dem Allgemeinvollzugsdienst war er als Fortbildender und die sagten, gehen Sie mal mit mir über einen Hof und da stehen Gruppen von Inhaftierten. Sie haben das Gefühl, gleich platzt eine Bombe. Ja? Und hinter vielen Straftaten steht Scham, also nämlich die Abwehr von Scham. Und er hat auch jugendliche Straftäter interviewt und die zum Beispiel alte Leute, also Tötungsdelikte mit alten Leuten, also gegen alte Menschen, ne? Und die Begründung war, ja, der hat mich so komisch angeschaut, ja? Oder ich wollte meinen Freunden beweisen, dass ich was drauf habe, also es ging in erster Linie um Schamabwehr.
Ich habe gerade auch so ein Bild, weil ich habe in Brasilien im Gefängnis gearbeitet mit Jugendlichen zwischen 16 und 18. Und ich, ne, also da sind Mädchen und Jungs sind natürlich getrennt. Und die Mädchen, die haben sich haben ganz viel Zeit damit verwendet, sich zu schminken. Irgendwie, ne? Ich saß so drin und wir wollten so ein bisschen Theaterworkshop versuchen, Theaterunterdrückten zu machen. Und so, das war, die erste Aufgabe war von mir, sie von dem Schminkkasten und dem Spiegel in den Raum zu bringen, dass wir so im Kreis stehen. Ne? Das war so die erste Hürde für mich, weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal rein bin. Und das war, also heute natürlich, ne, mit Abstand und Reflexion und im Zusammenhang mit Scham, ist so ganz viel so die Selbstabwertung. Ne? So, ich bin nicht schön, ich bin nicht perfekt, ich bin ein Niemand. Und Freud hat viel auch zu Persona gearbeitet und das hat er aus der griechischen Antike vom Theater mit den Masken, wo sich früher Schauspieler in Theaterstücken Masken aufgesetzt haben, um die Emotionen der Personen in diesen Geschichten deutlicher zu zeigen. Und daher kommt auch so diese Metapher, nicht das eigene Gesicht zeigen können.
Mhm.
Ne? So sein mhm. Gesicht wahren.
Mhm.
Ne? Ist ja so ein Sprech.
Mhm.
Und das hat viel damit zu tun, was ich gerade beschrieben habe,
mhm.
Mit sich nicht schön finden.
Mhm.
Ja, sich nicht mhm. selbst lieben, akzeptieren, sich nicht mhm. selbst anerkennen.
Mhm.
Und ich merke das auch immer wieder in den Selbsterfahrungsseminaren, und ich habe da jetzt auch wieder, spreche wieder aus der genderspezifischen Perspektive, dass wirklich in den Genogrammen, und da können wir in Generationen zurückgehen,
mhm.
bei den weiblich gelesenen Personen in diesem Genogramm ist ganz oft was, also ganz oft das Thema Selbstwert,
mhm.
Selbstliebe, ja. ne, auch was Berufe, Visionen, wer kann ich noch sein, wer, mhm. ne, wie kann ich mich in der größten Machtposition vorstellen,
mhm.
so, das ist ganz oft Thema.
Mhm. Ja, es gibt unterschiedliche, also Scham ist sehr individuell.
Absolut.
Und also sagen wir mal, und auch. Also Scham ist was Kollektives, also jeder kennt, oder was Universelles.
Oder Strukturelles.
Ja,
ne?
und wird ja, aber individuell und ja. kulturspezifisch unterschiedlich erlebt mhm. und erfahren. Und auch, also ich muss wieder Herrn Marx zitieren, mhm. Oder erlaube mir das zu tun, auch je nachdem, männlich oder weiblich sozialisiert, spricht er davon, also eher der Sympathikus aktivierend Männerbild und eher den Parasympathikus aktivierend Mädchenverhalten, also sagt er so, Mädchenverhalten. Er bringt so Beispiele, wo weiblich sozialisierte Personen dann davon sprechen, dass sie innerlich kollabiert sind. Ja, aha. Also da, ich kann ja nichts, ich bin ja nichts.
Mhm.
Resignation, Selbstabwertung, mhm. Scham zu zeigen, macht verletzbar. Auch wenn keine Resonanz kommt, also dieses, mhm. was du sagst, das Schweigen im Raum, ne?
Mhm.
Dann können Schamgefühle entstehen. Und also was machen wir damit, wenn so weggemachte Scham, losgewordene Scham, Scham und Sucht ist
ja.
auch nochmal an anderer Stelle ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Und da müssen wir auch, um nochmal die Individualität hervorzuheben,
mhm.
finde ich, betonen, dass wir reden allgemein erstmal über Scham
ja.
und ne, auch historische
ja.
Zusammenhänge
ja.
und benennen auch Perspektiven auf Scham,
yeah.
weil wir könnten über ein Teilthema von Scham, wie zum Beispiel Scham und Sucht,
mhm.
wirklich lange und viel reden. Und
yeah.
ich finde das ganz wichtig, das auch zu würdigen,
yeah.
dass das diesen Raum braucht.
Mhm. Ja.
Ja.
Und ist die Frage, also es ist die Frage, hinter welchen Verhaltensweisen verbirgt sich vielleicht Scham
mhm.
bei unseren Klienten?
Ja.
ja? Und wenn wir mit Menschen arbeiten, die möglicherweise viel Scham in sich tragen, transgenerational, aufgrund von Traumata, dann landet diese abgewehrte
mhm.
Scham bei uns als BeraterInnen, als Therapeutin. Und wenn zum Beispiel Eltern sagen, dafür brauchst du dich nicht zu schämen oder das ist nicht so schlimm, das muss ja nicht peinlich sein. Und dass wir dem Klienten den KlientInnen eine andere Erfahrung ermöglichen, indem wir sagen oder signalisieren, natürlich darf die Klientin, der Klient sich schämen. Hier darfst du sein mit deiner Scham. Ja,
mhm.
also hier darf man sich schämen und eben nicht den Deckel drauf machen.
Ja.
ja? Also, weil das
ist echt,
also wenn das eng wird, ne, dann
mhm.
so, also wir können diesen Raum bieten. Also,
mhm.
Also deshalb, also nur auch wenn wir selber in Kontakt sind mit unserer Scham als Therapeutinnen, ja, deshalb auch dieser Begriff Container,
mhm.
ne? Gefäß,
mhm.
ja, also ein Raum
mhm.
der Würde,
mhm.
wir geben Anerkennung, also
mhm.
so, wir dürfen unsere Klienten so ansehen wie, du bist einmalig, du bist
mhm.
was Besonderes, du bist ein Wunder,
mhm.
ne, also Virginia Satir hat das
mhm.
sehr gelebt,
mhm.
dich wird's nie wieder geben, ja,
mhm.
also du darfst zugehörig sein, wir haben Respekt vor deinen Werten
mhm.
Und also, dass sie so ein gehalten Wissen erleben mit ihren Werten, sich respektiert sich respektiert fühlen, also Containment. Ne? Ich wurde neulich gefragt, Online-Seminar, Übergang, Beratung, Therapie. Ja, Sabine, du hast jetzt schon dreimal von Containment gesprochen. Was ist denn damit gemeint? Also genau das ist eine therapeutische Qualität und eine Kompetenz. Ja, also und dazu ist es wichtig, dass wir auch mit unseren eigenen, mit unserer eigenen Scham in Kontakt gekommen sind. Und ja, ich kenne die Scham, ja. Und da auch Neugier als Heilmittel oder Hilfsmittel einsetzen. Also wo will die Scham hin? Und hier bei uns in diesem geschützten Raum, dem Raum der Würde, da darf sie sein. Also, ja.
Ja, und auch in der Systemik bin ich so begeisterungsbefähigt worden, dass unsere Klientensysteme die absoluten Experten sind für ihre Lösungen. Und das Zulassen von dem Schamgefühl im Therapieraum, das ist so wertvoll.
Ja.
Ich würde gerne auch zu Schuld noch was sagen und würde tatsächlich auf Seite 91 Stefan Marx mal zitieren dazu. Und zwar, wenn die Situation, der Kontext so ist, dass es als existenzielle Bedrohung erlebt wird, bei einem Fehler ertappt zu werden, denn das ist die Bedeutung von traumatischer Scham, dann muss dieser um jeden Preis kaschiert werden. Etwa durch Rechtfertigung, Vertuschen, Abschreiben, Schummeln. Auch durch Schuldzuweisungen an andere eine weit verbreitete Abwehrform. Im Sinne von, ich war es nicht.
Ja.
Und da passieren ja auch Projektionen. Ne? Mhm. Viele Projektionen wieder auf das andere oder auf das Gegenüber.
Minderheiten.
Oder, ja.
Ja, Fremde. Scham kann weitergereicht werden. Ja, Überlebende von Traumata bleiben häufig mit überwältigenden Schamgefühlen zurück. Und wenn die dann nicht aufgearbeitet werden, dann ist die große Gefahr, dass sie weiterwirken.
Ja.
Ja, über Generationen und unsere Groß- oder Urgroßelterngenerationen wurden durch Weltkrieg I extrem traumatisiert,
durch Vergewaltigung,
was die Männer also in dem Krieg erlebt haben, an was sie gesehen haben, dann kamen sie zurück, dann hatte Deutschland Reparationsleistungen zu erbringen, die Dolchstoßlegende wurde dann kreiert, viel Scham, viel Beschämung und dann kam Herr Hitler. Ja, und hat sich die Beschämten sich, sich denen zugewandt und ihnen Alternativen geboten. Und die Weimarer Republik, die Politiker der Weimarer Republik hatten kaum bis wenig Chancen. Aufgrund der Reparationszahlungen war Deutschland überhaupt nicht in der Lage, wirtschaftlich sich zu erholen. Und sich dann Großindustriellen sich zu versichern und Gelder zu sammeln, um den nächsten Krieg vorzubereiten. Ja, das war sehr geschickt und dieses schmerzhafte, eines der schmerzhaften Gefühle sich zunutze zu machen, das war sehr, sehr geschickt von den Nationalsozialisten, ja.
Also. Ja, Marx beschreibt auch im Buch so Situationen, wie das angefangen hat, das wurde ja konstruiert und dann wurden Menschen in der Öffentlichkeit beschämt. Mhm. Ne, mit einem Schild um den Hals mussten sie durch die Straße gehen.
Ja.
So, und damit ganz systematisch ausgegrenzt. Mhm. Ja. Und ne, später kam dann der Judenstern mit dazu und so weiter, um das zu markieren und damit auch zu legitimisieren, die Ausgrenzung. Und da ist wieder das Schweigen, das Entsolidarisieren, was da so funktioniert hat. Und ja, das
Also die Fernsehserie Babylon Berlin nach dieser Verfilmung von Volker Kutscher zeigt sehr deutlich, also wie traumatisiert die jungen Männer aus dem Ersten Weltkrieg kamen und wie wenig, also wie lange sie Albträume hatten. Zitterkrankheit wurde es genannt. Es wurde bagatellisiert und sie wurden beschämt. Und also, ne, du warst kein richtiger Mann, wenn du das nicht hast abspalten können. Und ich kenne das selber aus meiner eigenen Familie, ja. Also meine Urgroßeltern, mein Urgroßvater väterlicherseits, der hat diese Beschämung auch erlebt, ja, und warnte sich dann also ideologisch etwas zu, was wir dann in dritter, vierter Generation angefangen haben aufzuarbeiten. Kein Mensch hat damals an Therapie gedacht. Ja. Oder als Hilfs-, als Unterstützungsmittel.
Ist, ist es ja transgenerational so weitergereicht worden. Ne? Es wurde nicht aufgearbeitet, sondern die Traumatisierung wirkt weiter bis heute. Und die sitzt tief, auch im Zusammenhang auf so vielen Ebenen. Ne? Also wenn wir über sexuelle Gewalt sprechen, wenn wir über die Fehlerkultur sprechen. Ne? So, du darfst keinen Fehler machen.
Ich dachte gerade noch an Biografiearbeit. Deshalb finde ich Biografiearbeit so wichtig in der Aus- und Weiterbildung von angehenden Beratern und Therapeutinnen, die auch die Scham, also transgenerationale Weitergabe von Scham, von Beschämung und die Scham aufzustellen. Die weibliche Scham, die männliche Scham, die Einladung nochmal Chance zu nutzen, vielleicht gibt's noch Überlebende des Zweiten Weltkriegs in den Familien oder auch Geschichten darüber. Mhm. Also wie kamen die zurück aus Weltkrieg WK2, ja, nach 45, also beschämt, gebrochen und die Frauen haben Aufbauarbeit geleistet, und dann wurden sie depotenziert, die Kriegsheimkehrer übernahmen ihre Position, ihre Rollen und um damit diese Beschämung, also als Invalide zurückzukommen, zu kompensieren. Mhm. Ja, und die Frauen, also wurden wieder an den Rand gedrängt. Mhm. Also die haben ja den ganzen Laden geschmissen, sage ich mal, in der Zeit, wo die Männer im Krieg waren, von 39 bis 45.
Ja.
Ja.
Ja. Und ich habe meinen Gedanken wieder, nämlich dieses Sprichwort, die Fassade muss glänzen und das, was in den Familien passiert und passiert ist, wo ja auch, wenn ich an Argentinien denke und so weiter, Nachbarn sind Opfer und Täter zugleich.
Sind verschwunden.
Ne? Ja. Viele, genau. Ne?
Stasi, DDR.
Also, auch, ne? Es wiederholt sich immer wieder.
Ja.
Und so dieses nach außen ist alles gut. Und gerade auch in den 50ern, wo der Wohlstand dann kam in Deutschland.
Mhm.
So das, was in den vier Wänden passiert, ne, wie der Ehemann die Ehefrau behandelt und so weiter.
Mhm.
So darüber wird nicht gesprochen.
Mhm.
Und das ist mit ein emotionales Erbe von Scham.
Mhm. Ja, Scham ist tabuisiert, ja? Also eine tabuisierte Emotion. Und ich würde gerne einladen wollen, davon wegzukommen, sich das bewusst zu betrachten.
Ja.
Die Eingangsübung, die du vorgeschlagen hast, ne? In welchen Situationen, wie gehe ich damit um und das auch zu nutzen, weil das birgt einfach eine unglaubliche Chance.
Ja.
Und natürlich kann man nicht alles mit Scham begründen, ja?
Nee, also. Aber ne, es ist einfach so verankert, auch wenn ich nochmal an die hochproblematische NS-Pädagogik, ne, die bis 1987 1,2 Millionen Mal verlegt wurde. Ne? So, wo es immer wieder um diese Beispiele ging, man musste Kinder schreien lassen, um sie zu Anstand zu erziehen. Das ist auch nochmal die Brücke hingehend zu nach außen, die perfekte Kleinfamilie.
Mhm.
Und ne, dieses dieses Schreien lassen ist hochproblematisch, weil da wird eben diese vier Faktoren der Scham werden damit ignoriert.
Ja.
Ne? Das Schutz, Zugehörigkeit, Integrität und so, dass die, also diese Grundbedürfnisse den Kindern gegeben werden. Und das hat einfach lange, also lange so funktioniert. Und da hat ein Wechsel, ein Wandel stattgefunden. Mhm. Und gleichzeitig dürfen wir es nicht ignorieren, dass es so präsent ist, wie ich eingangs sagte. Mhm. Und das eben in der Biografiearbeit, wie du auch gerade nochmal betont hast, wird es so deutlich, es ist schnell im Raum.
Ja.
Mhm. Auch, und gleichzeitig kann es eben so heilsam sein, wenn wir es ansprechen, wenn wir uns damit zeigen können. Mhm. Natürlich bedeutet ein sich nackig machen, ein sich zeigen, auch immer wieder die Möglichkeit, angegriffen zu werden.
Und beschämt zu werden.
Und beschämt zu werden. Mhm. Und gleichzeitig ist da die Chance drin.
Ja.
Das heißt, wenn wir den Raum halten und anbieten können und es da sein darf, dann gibt es die Möglichkeit der Aufarbeitung. Mhm. Und da wird unser Job einfach unglaublich relevant und wichtig sein und dazu auch der Podcast hier, um es immer mitzudenken. Ne? Ja. Also Scham ist nicht die Antwort auf alles, aber es darf mitgedacht werden und eben auch in so kleinen Nuancen wie der Körpersprache, das nochmal so zusammenfassend und etwas ganz Bedeutsames, gerade auch in der Ausstellungsarbeit, sich immer wieder erlebe, ist, damit Scham losgelassen werden kann, braucht es sowas wie Vergebung.
Mhm.
Und da sind wir wieder bei der Schuld.
Mhm.
Ja, also ich vergebe und setze es auch in einen Kontext.
Mhm.
Gerade bei transgenerationalen Themen.
Mhm.
Ja, es ist ein emotionales Erbe. Ich schaue es mir jetzt an und ich möchte meinen Umgang damit verändern.
Mhm.
Ich möchte das transformieren. Mhm. Und da gibt es eine Möglichkeit, das zu vergrößern, hinzugucken, diesen Moment und auch zu sagen, so, und das gehört zu meinem Großvater und das gehört zu meiner Mutter und ich mache es jetzt eher auf meine Art und Weise, und wenn Scham kommt, wenn ich mich peinlich berührt fühle, dann schaue ich für mich, wo gehört die denn hin?
Mhm.
Die kenne ich doch. Ist es die alte oder ist es jetzt die Situation?
Mhm.
Wurde ich hier gerade beschämt? So will ich nicht, dass man mit mir umgeht.
Mhm.
Ich spreche es aus.
Mhm.
Ja, und so, da finden wir in der Systemik so viele Tools für diese Aktivierung der Selbstwirksamkeit.
Mhm.
Eben, ne, du bist die Expertin und eben auch in deiner Biografie und in deiner Familiengeschichte. Und die wohnt da drin. Also wie möchtest du sie einladen, ausladen, verabschieden, vergeben?
Ja, wir können das auch gut kombinieren in der Arbeit mit Glaubenssätzen.
Ja.
Und in der Arbeit, was eigentlich aus der Transaktionsanalyse kommt, also die Arbeit mit den inneren Antreibern.
Ja.
Ja. Und und auch prophylaktisch, weil das hat mich auch nochmal so zum Nachdenken gebracht. Marx spricht davon, dass viele Suizide haben. Also hinter vielen Suiziden stecken versteckte Schamgefühle.
Mhm.
Ja, und also dass da auch prophylaktisch wir nochmal einen Blick als Beraterin, Therapeutin hinwerfen können. Ja.
Ja, das hat auch viel mit der Gewissensscham zu tun, ne?
Ja.
Aber da merke ich jetzt schon wieder, können wir wieder einen eigenen Podcast zu machen.
Ja. Ja.
Na,
genau. Ja, was würdest du denn gern noch mitgeben wollen unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen zum Abschluss?
Ich würde gerne, und das war neulich so schön in der Bio 2 im Selbsterfahrungsseminar, dass in der Abschlussrunde es nochmal so deutlich benannt worden ist, wie wichtig Selbstfürsorge ist.
Mhm.
Und dass auch hier quasi eine Achtsamkeit in unserem Berufsfeld in Bezug auf die eigenen Emotionen so wichtig ist, damit wir diesen Raum der Würde halten und anbieten können, brauchen wir diese gute Selbstbeziehung. Und wir sind eben alle nicht frei von Scham. Wir haben ja von unseren beiden Biografien und haben uns heute ja auch sehr gezeigt damit. Und dass dieses Vertrauen, Würdevolle entstehen kann, muss ich selbst mit mir gut in Beziehung und Verbindung sein und auch wieder aus einer intersektionalen Perspektive auch all diese Ebenen von Macht mitdenken, wie ich wirken könnte auf mein Klientensystem, durch was könnte ich einschüchtern.
Mhm.
Ja, und da sind wir bei allen Themenbereichen. Ne? Ich zähle jetzt nicht nochmal alle auf zum Abschluss.
Alles gut.
ne? Ja. So, und das würde ich jetzt so zum Abschluss nochmal betonen, so, ne? Sorgt gut für euch selbst, damit ihr gut für eure Klientensysteme sorgen könnt. Mhm. Ich hatte im Abschluss von dem Seminar gesagt, na, wie wär's denn so mit 50-50? Mhm. Und das ist natürlich wieder ein absolutes Privileg.
Ja.
Wenn ich Zeit habe, genug zu schlafen.
Ja.
Ja.
Essen, trinken.
Ja.
Ja.
Wenn ich Zeit habe, Sport zu machen, wenn ich Zeit habe, eine Runde spazieren zu gehen, meinen Gedanken zu folgen und so weiter. So, also gerade was finanzielle Situation und so weiter angeht.
Ja,
und ja, ich glaube, auch das ist ein Mechanismus, sich in Arbeit zu stürzen, ne? Und ja, da bin ich ja genährt von Stressfaktoren und da kann ich gut auch mich nähren in dem Sinne.
Ja. Und ich würde gerne noch mitgeben, also Scham darf sein. Wir dürfen uns schämen. Scham ist erlaubt. Scham ist ein Teil, ist etwas, mit ihrer Hilfe wahren wir Menschenwürde. Mhm. Ja. Und das ist doch ein schöner Auftrag an uns alle für menschenwürdigere Bedingungen zu sorgen.
Danke für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke dir. Es war wieder mal sehr schön.
Ja.